herzlich willkommen zu unserem Podcast Anti-Intuitiv, dem Podcast für systemische Organisationsentwicklung. Mein Name ist Holger Schlichting. Ich sitze hier zusammen mit Markus Paul Grün. Hallo Markus.
Hallo Holger.
Und Markus und ich kennen uns aus einem gemeinsamen Projekt bei Bayer zum Thema organisationale Resilienz der Lieferketten. Da haben wir 2 Jahre zusammengearbeitet. Du warst damals Head of Crop Protection Supply Chain Management und hast die Planung der Lieferung von aktiven Ingredients verantwortet und hast noch viele weitere Management-Querschnittsfunktionen zusätzlich gehabt. Und das ist aber nicht unser Thema. Wir haben uns ja auch schon mit organisationaler Resilienz ausgiebig beschäftigt und das ist nach wie vor ein spannendes Thema, auch wenn wir eben im Vorgespräch darüber gesprochen haben, dass das zum Teil auch eine rein psychologische Komponente hat, zusätzlich zu der Härtung der Lieferketten. Aber das eigentlich Spannende ist, dass in der Zeit, als wir da dran gearbeitet haben, auf einem Parallelstrang und eigentlich auf dem Hauptstrang Bayer DSO eingeführt hat. Und das ist sozusagen das, man kann, glaube ich, nach wie vor sagen, weltweit größte Projekt zur Veränderung eines Organisationsdesigns von einer stark hierarchisch ausgerichteten zu einer deutlich agileren, selbstorganisierten Organisationsstruktur. Und es gibt, ich habe nochmal versucht zu recherchieren, es gibt nur relativ wenige vergleichbare oder eigentlich gar keinen richtig vergleichbaren Change in dieser Größenordnung. Es gibt das chinesische Unternehmen Haier, ein Hersteller von Kühlschränken und Co., der das aber anders gelöst hat letztendlich, indem er das Unternehmen in viele kleine Unternehmen aufgeteilt hat, während Bayer weiterhin ein integrierter Konzern ist. Und in Europa gibt's die ING-Bank, die aber natürlich in deutlich kleinerem Maßstab als bei Bayer das geändert hat. Und Bayer selbst beschreibt inzwischen DSO als das Betriebsmodell des gesamten Konzerns in allen Ländern, Divisionen und Enabling Functions. Aber ja, das vertiefen wir später. Jetzt hüpfen wir mal zu dir, Markus. Was machst du denn jetzt eigentlich bei Bayer? Vielleicht erzählst du erstmal ein paar Worte dazu, was jetzt dein aktueller Job ist.
Ja, Holger, danke. Danke erstmal, dass du uns die Gelegenheit gibst, über das Thema DSO, Dynamic Shared Ownership, zu sprechen, im Kontext einer realen Situation im Unternehmen. Ja, und wie du richtigerweise gesagt hast, gegenüber der Situation vor ein paar Jahren hat sich meine Aufgabe verändert. Ich habe heute die Gelegenheit, die Verantwortung, Team von ungefähr 300 Kolleginnen und Kollegen zu führen, das sich vornehmlich um die Ermöglichung und Verbesserung der Herstellverfahren für unsere Pflanzenschutzprodukte kümmert. Das heißt, wenn wir einen neuen Pflanzenschutzwirkstoff gefunden haben, muss dieser natürlich produziert werden in einer Art und Weise, dass Mensch und Umwelt nicht dadurch negativ beeinflusst werden. Er muss produziert werden in einer Art und Weise, dass der Kunde, der Landwirt, ihn auch am Ende bezahlen kann. Und diese Prozesse fallen nicht vom Himmel. Sie müssen erarbeitet werden. Das ist ein mehrjähriger Prozess. Wenn die Prozesse etabliert sind in unseren Anlagen oder auch bei Zulieferern, dann unterliegen sie der Notwendigkeit, dass sie ständig verbessert werden müssen, um die notwendigen Kostenverbesserungen auch an den Kunden weitergeben zu können. Ja, und dann gibt's ein Tagesgeschäft in der Betreuung von chemisch-technologischen oder biotechnologischen Anlagen. Und auch dort spielt das Team eine wesentliche Rolle, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen, die diese Anlagen vor Ort betreiben.
Okay, also in deutlichem Maße ja quasi eine Querschnitts- oder Stabsfunktion, wo sich vermutlich agile Methoden vielleicht auch etwas leichter einsetzen lassen. Aber bevor wir jetzt genauer gucken, was hat sich dann für diesen Bereich eigentlich verändert? Wie arbeiten die heute zusammen? Wäre es vielleicht ganz gut für die Hörer und Hörerinnen, ein bisschen nochmal auszuholen und zu erklären, was ist dieses DSO eigentlich genau? Was hat sich Bayer da überlegt? Wo kommt das her? Und was ist der Grundgedanke dabei?
Ja, du hattest das in deiner Einführung schon umrissen, dass die Grundabsicht ist, von einer relativ statischen, weil hierarchischen Logik zu einer agileren Logik zu kommen. Beides natürlich in gewisser Weise Buzzwörter, die ein gewisses Spektrum an Organisationsmodell umreißen. Ich übersetze für mich die Fragestellung, was ist eine agile Organisation, dadurch oder damit, dass ich sage, eine agile Organisation erreicht man da, dass die Entscheidungen möglichst nah am Problem getroffen werden und möglichst durch die Menschen getroffen werden, die sich ernsthaft mit der tatsächlichen Problemlösung auseinandersetzen. Im Gegensatz zu stark hierarchischen Organisationen, wo es doch einen deutlichen Unterschied zwischen Ort des Problems, Ort der Lösungsfindung und Ort der Entscheidung über die Lösungsfindung stattfindet. Hört sich etwas theoretisch an, bildet sich in der konkreten Ausprägung der Umsetzung von DSO unter anderem an dem oft zitierten Entfall von Führungsebenen ab. Dabei geht es gar nicht in erster Linie darum, Menschen von ihren Arbeitsplätzen zu entfernen, sondern in sehr häufiger Art und Weise ist es darum gegangen, die mit jeder Führungsebene sich ergebenden Abstimmungs- und Entscheidungsnotwendigkeiten schlicht und einfach zu eliminieren, dadurch, dass es diese Ebene der Entscheidung nicht mehr gab. Das hat zur Folge, dass eben genau dieser Effekt, den ich am Anfang umrissen habe, dass Agilität dadurch entsteht, dass möglichst viele Entscheidungen möglichst nah an der Problemlösung durch diejenigen, die das Problem lösen, getroffen werden, erreicht wird. Es hat aber auch zur Folge, dass man sich sehr intensiv darüber sprechen muss, ob denn die Ressourcen im weiteren Sinne, die notwendig sind, um Entscheidungen zu treffen und umzusetzen, an der Stelle vorhanden sind, an denen die Entscheidung getroffen werden soll. Und das ist sicherlich eine Herausforderung in diesem System, weil das ist eine Leistung von hierarchischen Systemen, Ressourcen, wenn auch in einer statischen Art und Weise, nachvollziehbar auch für Dritte in einem Unternehmen zu verteilen.
Also das eine wäre das Thema Budget, aber auch das Thema Know-how. Also wer kann kompetent entscheiden?
Absolut. Ich habe extra nicht Geld genommen im Sinne von Budget, sondern war etwas vage im Sinne von Ressourcen. Ressourcen in einem wirklich weiteren Sinne. Also ist das Know-how vorhanden? Ist die vielleicht auch die Erfahrung vorhanden, Entscheidungen zu treffen und umsetzen zu können? Ist die Fähigkeit vorhanden, eigene Entscheidungen auch reflektieren zu können als Grundlage für die nächste Runde von Entscheidungen? Und sind finanzielle Mittel vorhanden, auch Entscheidungen umsetzen zu können? Vollkommen korrekt.
Oder mir fiele noch ein, ist auch das Netzwerk vorhanden? Ist korrekt. Die Vernetzung vorhanden, dass ich diese Entscheidung, die ja wahrscheinlich auch noch andere Unternehmensteile betrifft, dorthin verkaufe oder dort irgendwie Unterstützung bekomme oder die Anschlussfähigkeit herstelle? So.
Vielleicht im Sinne von Anschlussfähigkeit herzustellen, ja, ist das Netzwerk vorhanden, das mich befähigt, eine kompetente Entscheidung in meinem Kontext zu treffen, im Sinne von Erarbeiten von Input, Erarbeiten von Lösungen etc. Vielleicht noch ein Wort, warum wir uns in der Umsetzung solch eines Organisationsmodells von den Beispielen, die du schon genannt hattest, unterscheiden. Es gibt eben doch einen Unterschied, ob man weiße Ware wie Haier produziert und vornehmlich ein Produktionsunternehmen ist oder ob man ein Innovationsunternehmen ist wie Bayer. Viele unserer Geschäftsideen bzw. Ideen, bis sie zu Produkten reifen, benötigen eine so lange Zeit und so umfassende Kompetenzen, dass das Zergliedern dieser Handlungskette von der Idee zu einem Produkt in einzelne Nuklei von Kleinstfirmen kontraproduktiv im Sinne der Ergebnisfähigkeit des gesamten Unternehmens, also der Produktergebnisfähigkeit des gesamten Unternehmens ist. Das erfordert eine andere Art der Herangehensweise als in dem Beispiel Haier, was du genannt hattest.
Ja. Ja, als systemischer Organisationsberater würden wir auch immer großen Wert darauf legen, dass man guckt, was ist denn eigentlich der Kontext? Also, dass man eben nicht sagt, ah, das funktioniert in einem Startup super, dann muss es ja im Konzern genauso funktionieren.
Ist das, ja.
Und in der einen Industrie, weiß ich nicht, im IT-Bereich funktioniert es doch. Warum funktioniert es dann nicht in einem anderen Unternehmen? Aber hier hat man es ja auch mit sehr umfangreichen Investitionen zum Teil zu tun, die, wie du sagst, extrem langlaufend sind. Ja, und dann auch Größenordnungen erreichen, die nicht ganz klein sind teilweise. Da ist dann immer die Frage von der, also die Grundidee war ja, gebt den Leuten mehr Macht, die direkt am Kunden sind. Der Kunde äußert einen Wunsch und dann sagen die Leute hier, der Kunde will das und das und bevor wir jetzt durch 100 Instanzen gehen und das völlig verwässert wird, können wir sozusagen besser mitentscheiden, was der Kunde haben will. So, und das ist natürlich gerade, wenn es dann um Investitionen geht und um, große Folgeentscheidungen natürlich nicht ganz so leicht umzusetzen, als wenn man einfach, ich sag mal, die Software etwas anders programmiert.
Vollkommen richtig beschrieben. Und wir haben Beispiele für diese kundennahe Agilität. Wir haben die Teams, die mit unseren Kunden zusammenarbeiten, von gewissen Randbedingungen befreit. Und eine Randbedingung der Vergangenheit war sicherlich einen gewissen vorbestimmten Salesplan umzusetzen.
Ah ja. Mhm.
Und der Erfolg dieser Teams wurde gemessen an der Umsetzungsfähigkeit dieses Plans. Heute schauen wir da signifikant anders drauf. Das Team hat natürlich die Aufgabe, aus den Möglichkeiten, die das Unternehmen in diesem Moment bereitstellen kann, die bestmögliche Passung zu dem zu erreichen, was der Kunde möchte und dadurch größtmöglichen Verkaufserfolg zu erzielen. Aber wie du beschreibst, wenn sich aus dieser direkten Interaktion mit dem Kunden eine langfristige Verschiebung der Kundenbedürfnisse ergibt, dann ist es natürlich, ich würde fast schon sagen, unzulässig, diesem einen Team eine langfristige, vielleicht mehrere Millionen große Investitionsentscheidung in die Hand zu geben. Das benötigt dann einen anderen Kontext, den wir eben schon angesprochen haben, als du sagtest, zu den Ressourcen, die man benötigt, gehört auch der Kontext und das Netzwerk, solch eine Entscheidung einbetten zu können und auch zu wissen, wo die Grenzen dieser Entscheidung sind, ohne dass das durch irgendeinen Unternehmenskodex immer beschrieben sein muss, wo die Grenzen von Entscheidungen liegen.
Ja, du hast mir ja jetzt vor ein paar Monaten gesagt, dass Bill Anderson gesagt hätte, ja, DSO ist tot, in Anführungsstrichen, im Sinne von DSO ist eigentlich zum Normalfall geworden. Das ist nichts Besonderes mehr, das ist jetzt wie die Luft, die wir atmen. Wir brauchen da gar nicht mehr drüber reden, weil das ist jetzt irgendwie verwirklicht. Das ist wahrscheinlich sehr positiv ausgedrückt, sehr euphemistisch ausgedrückt.
Fair,
aber wenn du jetzt so die Entwicklungskurve von vor 3 Jahren bis heute so siehst, was würdest du sagen? Was sind die Annahmen und das Denken am Anfang gewesen und wie ist sozusagen ein gereiftes DSO-Organisationsdesign heute?
Das Denken am Anfang war sicherlich, dass diese Initiative, ich formuliere es jetzt mal ein bisschen schwarz-weiß, dass diese Initiative vorbei ist, bevor sie im gesamten Unternehmen angekommen ist. Und das beruht sicherlich auf der Erfahrung vieler, die langjährig in Konzernen arbeiten. Und da ist sicherlich derjenige Konzern, für den ich arbeite, kein Unterschied, dass das oft genug erlebt worden ist. Und darauf bezieht sich da auch dieses Statement von Bill Anderson, was ich etwas pointiert zitiert habe, dass wir in einer Normalität sind, nämlich dass die Einführung von DSO den typischen Zyklus von Konzerninitiativen hinter sich gelassen hat. Und das schafft erstmal natürlich einen stabilisierenden Effekt. Wie ist es dazu gekommen? Glaube ich, auf der einen Seite durch eine Konsequenz der Unternehmensführung, diese Veränderung einzufordern. Mhm. Auf der anderen Seite aber auch durch eine wachsende Überzeugung in weiteren Teilen der Mitarbeiterschaft, dass das bisherige Modell, wir hatten, keinesfalls die bessere Antwort ist auf die Situation, in der sich das Unternehmen befindet. Vielleicht Nein, mit Sicherheit ist das jetzt die richtigere Beschreibung der Startsituation. Gab es keine tiefe Überzeugung am Anfang der Reise, dass die neue Antwort eine funktionierende und eine bessere ist, aber es gab, glaube ich, an vielen Stellen die Überzeugung, dass die alte Antwort nicht mehr überzeugend genug ist und eine grundsätzliche Bereitschaft, sich auf eine Reise zu begeben, die ist sicherlich da gewesen und hat die Veränderung erleichtert und ermöglicht. Wir haben dann sehr schnell und sehr konsequent Organisation, ich nenne es mal technisch geändert. Ich sprach eben über das Herausnehmen von Führungsebenen. Mhm. Wir haben diese Rollen neu gestaltet, bevor wir wussten, was die ultimative Konsequenz und die Lösung ist. Also im Gegensatz zu Veränderungsprozessen, wo man erst alles bis zum Ende durchdenkt und dann mit der Veränderung beginnt, haben wir mit der Veränderung begonnen und haben beim Verändern gelernt, welche Konsequenzen die eine oder andere Veränderung hat. Mhm. Und das ist vielleicht ja auch ein inhärentes Element von DSO, ja, dass man eben nicht den Anspruch hat, am Anfang des Handelns jede Konsequenz der Veränderung vollständig durchdacht haben zu können. Mhm. Und natürlich haben wir das in unterschiedlichen Bereichen des Unternehmens in unterschiedlicher Art und Weise gemacht. Wenn man in einer eher innovativ forschenden Umgebung ist, dann hat man vermutlich höhere Freiheitsgrade, Dinge auszuprobieren, als wenn man in einer produzierenden Umgebung ist. Wir sprechen hier über Chemieproduktion. Natürlich haben wir dort haben wir festgelegt, dass es ein paar unverrückbare Randbedingungen gibt, die nicht tangiert werden dürfen. Das ist natürlich die Sicherheit der Produktion, die nicht in Frage gestellt ist. Und wir haben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in jeder Stufe der Veränderung mit auf den Weg gegeben, dass sobald der Eindruck nur entsteht, dass wir an diesem Grundprinzip rütteln würden, bewusst oder unbewusst, dass dann der Moment da ist, die Stimme zu heben und auf die ungewollten Auswirkungen aufmerksam zu machen. Deswegen gibt es eine Ungleichzeitigkeit im gesamten Unternehmen oder nenne es Heterogenität in der Umsetzung, die auf der einen Seite vielleicht sachlich gegeben ist, weil man unterschiedliche Arbeiten und Rollen hat, die aber sicherlich auch dadurch gegeben ist, dass es eine unterschiedliche Aufnahmebereitschaft für den Veränderungsprozess gegeben hat. Aber was du richtig beobachtet hast, ist, die Veränderung hat in einem positiven Sinne das gesamte Unternehmen erfasst, mehr als erfasst. Also ich glaube, dass es keine Ecke des Unternehmens mehr gibt, in dem DSO nicht ein relevantes Thema im Alltag ist und in dem sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Führungskräfte, sind ja auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nicht mit der Frage auseinandersetzen, was ist die DSO-Proficiency meines Teams, von mir selbst etc. Und das gucken wir uns im Übrigen gerade konzernweit an und versuchen ein ehrliches Bild zu entwickeln, wo auf der Reise zwischen Startpunkt, den wir lange, lange hinter uns gelassen haben, und voller Ausprägung dieses Ansatzes wir uns befinden. Und auch da, jetzt wiederhole ich mich, ist das sicherlich ein DSO-inhärenter Aspekt, dass man genau diese Retrospektive zulässt und nicht per se sagt, 3 Jahre sind rum, wir sind am Ziel angekommen oder eben nicht angekommen, wir brauchen was Neues, sondern eine ehrliche Standortbestimmung zulässt und daraus dann die nächsten Schritte ableitet.
Ja. Ja, also es war ja ein super mutiger Schritt zu sagen, wir legen jetzt einfach los, und DSO ist sozusagen imperfect by design. Also es kann nicht perfekt kreiert sein als Organisationsdesignmodell, weil wir müssen es anpassen, wir müssen es aus uns selbst heraus entwickeln und lernen. Und natürlich gab es am Anfang dann die Stimmen, die dann sagen, oh, können wir jetzt alles selber entscheiden? Das ist ja total super. Und man musste natürlich an vielen Stellen was gerade ziehen und sagen, nee, so ist es auch wieder nicht gemeint. Und im Zweifelsfall, so würden wir immer wahrscheinlich sagen, ein hoher Grad an Selbstorganisation braucht umso klarere und stärkere Führungsleitplanken. Also das eine geht ohne das andere nicht. Und wenn man aber jetzt guckt, wo sich sozusagen solche Dinge im Positiven gewandelt haben. Du hast jetzt gerade die Produktion angesprochen. Gibt es so Beispiele, wo zum Beispiel auch in der Produktion im Werk DSO jetzt dazu geführt hat, dass man merkt, oh, die haben Innovationen, Ideen entwickelt, die vorher nicht passiert sind? Also
ich glaube, dafür gibt es, ich bin überzeugt, es gibt eine fast schon unendliche Anzahl von Beispielen. Die Frage ist immer, wie spektakulär sollen diese Beispiele sein? Mhm. Und ich nenne mal ein Beispiel, was vielleicht im ersten Schritt sich gar nicht so spektakulär anhört. Aber wir hatten vor einiger Zeit an einem unserer Standorte die Situation, dass wir zeitgleich mit zwei Situationen umgehen mussten. Das eine war, dass aufgrund der Bedarfslage im Markt unsere Produktion nicht vollständig ausgelastet war. Auf der anderen Seite waren wir dabei, eine unserer Anlagen in einem signifikanten Maße umzubauen. Das heißt, auf der einen Seite brauchten wir Arbeitskraft und auf der anderen Seite konnten wir die Arbeitskraft, die zur Verfügung steht, nicht ausreichend nutzen. In der Vergangenheit wäre das vielleicht so stehen geblieben oder wir hätten in einem langwierigen Abstimmungsprozess zwischen Führungskräften uns darauf verständigt, irgendwie mit der Situation umzugehen. Hier sind wir auch durch Initiative von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu der Situation gekommen, dass wir immer die Fähigkeiten und Möglichkeiten der Kolleginnen und Kollegen berücksichtigend Menschen mit Aufgaben betrauen konnten oder sie sich selbst diese Aufgabe genommen hatten, zum Beispiel um die Sicherstellung von Arbeitssicherheit auf der Baustelle, dass Menschen gesagt haben, Moment, ich habe verstanden, meine aktuelle Aufgabe erzeugt gerade keine positive Wirkung fürs Unternehmen. Hier gibt es aber eine Aufgabe, die ich annehmen kann. Und das tue ich.
Ja.
Und neben der Tatsache, dass es immer wertstiftend ist, sinnvolle Arbeit zu tun, hatte das auch, und auch darum geht es ja bei DSO, einen finanziellen Aspekt. Wir mussten eben für die Arbeit, die durch die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernommen worden ist, keine zusätzliche Arbeitskraft von außen hinzufügen. Und natürlich entsteht ein anderes Maß an Eigentümerschaft, wenn ich mich über diese Art und Weise einbringe in ein Anlagenbauprojekt, was gestern noch gar nicht meins war und mit dem ich nichts zu tun hatte. Also auch dadurch entsteht ein Kontext, der vielleicht im Moment an der Stelle gar nicht erkennbar und wirksam wird, aber dann Wochen später, Monate später den Wert schafft, dadurch, dass Verbindungen entstanden sind, die dann in lokaler Entscheidungsfindung eine große Rolle spielen.
Ja, okay.
Eins von vielen Beispielen, nicht spektakulär, wie ich am Anfang sagte, aber sehr konkret und sehr nah an der Arbeit und das hat nichts mit, sag ich mal, mit Strategie oder Stabsarbeit oder irgendwelchen Dingen zu tun und zeigt, glaube ich, dass das DSO-Prinzip eben flächendeckend anwendbar ist.
Also damit ist man genau bei dieser Dynamisierung weg von starren Arbeitsplätzen hin zu einer flexibleren, ich übernehme hier eine Rolle, auch wenn die nicht in meinem Arbeitsvertrag niedergeschrieben ist und ich übernehme auch Ownership quasi. Ich habe mehr Verantwortungsgefühl dafür, dass ich da einen Beitrag leisten kann. So.
Genau, und das gehört ja zusammen. Wenn wir am Anfang darüber gesprochen haben, dass wir Entscheidungsbefugnis näher an den Ort bringen wollen, wo die Fragestellung ist, dann gehört ja die Bereitschaft, Eigentümerschaft zu übernehmen, ist ja die Kehrseite der Entscheidungsbefugnis, die man hat. Ja. Das eine ist schwer vorstellbar oder ohne das andere, beziehungsweise führt in eine konfuse Situation, Entscheidungen zu treffen, ohne dafür die Verantwortung übernehmen zu wollen. Ist nicht das, was mit DSO gemeint ist.
Ja. Jetzt konnte man bei Haier nachlesen, dass die gesagt haben, ja, man hat schon oft versucht, uns zu kopieren, aber viele sind daran gescheitert, dass die Führungskräfte im Ende ihre Entscheidungsmacht nicht abgeben wollten. gab's so, was waren so die Herausforderungen bei DSO, wo man sagt, boah, das war jetzt ein Brett, so, da mussten wir besonders dran kauen. Kann man da so ein paar Sachen benennen?
Ja, natürlich bedeutete die Verlagerung von Entscheidungsbefugnis im weiteren Sinne, wenn man sie irgendwo hinbringt, nimmt man sie irgendwo weg. Das sprichst du gerade an. Hm?
Ja, lässt sich irgendwie nicht vermeiden. Ne?
Das liegt in der Natur der Sache. Ja. Wenn man nicht, und das wäre sicher das Kontraproduktivste, was man machen will, mehr Entscheidungen, Notwendigkeit erfindet, nur um in diese Verschiebungssituation zu vermeiden. Ja. Na, selbstverständlich haben wir uns mit der Situation und den Menschen auseinandersetzen müssen und wollen, die sich beschnitten in ihren Möglichkeiten fühlten. Und es gehört vielleicht auch zu der Wahrheit, dass da ein Funken, mehr als ein Funken Wahrheit drin ist. Also was hat Energie vieler Mitarbeiterinnen, Kollegen freigesetzt in einem Unternehmen wie dem unseren, sich in besonderem Maße einzusetzen und in der klassischen Art und Weise Karriere zu machen? Das ist sicherlich ein Teil davon, die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen.
Hm, ja.
Und das hat ja auch einen bestätigenden, einen befriedigenden Charakter. Also vollkommen aus der Luft gegriffen zu sagen, dass diese Veränderung bis heute dort keine Reibungsverluste erzeugt. Aber so bunt wie die Menschheit ist, so bunt waren die Reaktionen und die Antworten, die wir gesehen haben. Und ich schließe mich da selbst ein, weil ich ja, wie du beschrieben hattest am Anfang unseres Podcastes, zu dem Zeitpunkt, als wir DSO eingeführt haben, in einer anderen, aber auch in einer Führungsverantwortung war. Und ist ja nicht so, dass DSO etwas war, was in gewisser Weise unterhalb irgendeiner Führungsebene passiert ist, sondern wirklich im gesamten Unternehmen passiert ist oder umgesetzt worden ist durch uns und damit jede Führungskraft in ihrer Rolle als Mitarbeiter natürlich gleichzeitig handelndes Subjekt im Sinne der Umsetzung dieser Veränderung war, aber auch Teil der Umsetzung war. Nochmal, wir haben die ganze Bandbreite erlebt von Kolleginnen und Kollegen, die sich von Entscheidungsnotwendigkeiten befreit fühlten.
Also die wirklich das als Entlastung auch erlebt haben.
Und es als bereichernd gesehen haben, dass sie sich stärker in der Sache einbringen können und eine andere Art von Führung leben können, nämlich dass sie Arbeitsteams befähigen können, selbsttätig die richtige Entscheidung zu treffen, als Arbeitsteams aufzufordern, eine Entscheidung vorzubereiten, die dann singulär getroffen werden muss. Das möchte ich auf keinen Fall verstanden wissen als Flucht dieser Kolleginnen und Kollegen aus der Verantwortung, sondern als, wie ich es am Anfang sagte, als Befreiung und als viel wirksamerer Einsatz der Fähigkeiten dieser Kollegen, weil auf einmal konnten wir die Fähigkeiten eines Teams in der Entscheidungsfindung vollständig in Anwendung bringen und waren nicht auf einen immer filtrierenden Zusammenfassungsprozess zurückgeworfen. Aber wir haben auch das Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen geführt, die sich in ihren Gestaltungsmöglichkeiten signifikant beschnitten fühlten. Und nicht jeden und nicht jede dieser Kolleginnen haben wir überzeugen können, dass das auf lange Sicht das richtige Umfeld ist, in dem sie wirksam sein wollen. Auch das muss man, glaube ich, in dieser Klarheit aussprechen, dass DSO nicht ein System ist, was jede Art von Mensch, jede Wertvorstellung automatisch bedient. Ja. Es hilft einer gewissen Wertvorstellung sozusagen, gibt einer gewissen Wertvorstellung und Glaubenssätzen Vorschub. Und andere schiebt es zurück, so wie jedes Organisationsmodell das tut.
Ja, ja. Andere zieht wieder andere an.
Und das ist ein dynamischer Veränderungsprozess, den wir gesehen haben. Aber nochmal, ja, es bedurfte vieler Gespräche. Und da ich eben auch darauf abgehoben hatte, dass ich natürlich selbst Teil der Veränderung bin. Es gab auch das eine oder andere Selbstgespräch, um diesen Weg zu bleiben. Wie sich mein eigenes Führungsverhalten, mein eigener Anspruch an Wirksamkeit aus meiner Rolle heraus denn durch diese Situation verändert.
Gibt es besonders prägnante Sachen, wo du sagst, das hat sich für mich wirklich jetzt anders gestaltet?
Ich weiß weniger, das hört sich jetzt erstmal negativ an, ich weiß weniger über die Vielzahl der Projekte, die unser Team in Summe verantwortet. Und das fühlt sich im ersten Schritt falsch an, weil ich natürlich aus meiner Rolle raus die letzte Verantwortung für die Leistung dieser Organisation habe. Die auf vielen Schultern liegt, aber natürlich kann ich nicht von mir weisen, dass die letzte Verantwortung bei mir liegt. Also die Diskrepanz zwischen dem, was man verantwortet und dem, was man weiß, was man verantwortet, die ist größer geworden.
Okay.
Das kann aber nicht, das muss so sein, weil wenn ich wieder eine erhöhte Informationsanforderung an die agierenden Teams stelle, dann ist die Grenze zwischen Informationsanforderung und entscheidender Einflussnahme, die ist fließend. Und ich bin überzeugt, dass diejenigen, die jetzt formal Führungsverantwortung in der Organisation haben, aufgefordert sind, und da fasse ich mich an die eigene Nase, aufgefordert sind, diesen Abstand sozusagen so möglichst groß zu machen, weil das aus meiner Sicht ein wesentliches Signal auch an die agierenden Teams ist, dass das Grundvertrauen vorhanden ist, dass diese Teams in der Lage sind, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und wenn sie sich nicht in der Lage fühlen, diese Entscheidungen zu treffen, sich auch räuspern. Passiert das immer? Nein. Muss man das aushalten in dem neuen System? Ich würde sagen, ja, ist eine neue Anforderung oder eine verstärkte Anforderung gegenüber dem alten Rollenbild an Führungsrollen.
Ja. Entwickelt man dann neues, vielleicht informelles Frühwarnsystem? Wie kriegt man dann trotzdem noch irgendwie so einen Blick rein in die Organisation?
Man fängt an, aus meiner Sicht die Fragen anders zu stellen und man bekommt auch die Chance, die Fragen anders zu stellen, weil deutlich wird, dass man nicht mehr nur in Anführungszeichen in der Entscheiderrolle unterwegs ist. Und das ist durchaus bereichernd, dass ich heute vermehrt im Verhältnis zu früher Fragen, lass es mich einfach formulieren, aus schierem Interesse stellen kann.
Ah ja, okay.
Die mein eigenes Lernen befördern und wo hoffentlich möglichst vielen klar ist, dass ich diese Frage aus Interesse stelle.
Nicht aus Kontrollgründen.
Nicht aus Kontrolle oder nicht, um eine Entscheidung vorzubereiten, die am Ende gar nicht bei mir liegen muss.
Ja.
Und das ist, und das rekurriert wieder auf Kontext schaffen, das ist dann die Leistung, glaube ich, der Führungskräfte, in anderer Art und Weise Kontext zu schaffen und auch Kontext zu liefern, weil natürlich, wenn ich eine Frage stelle, wir leben ja nicht in einem vollkommen Hierarchie- und vorerfahrungsfreien Raum. Natürlich ist es ein gewisses Signal an handelnde Teams, wenn ich eine Frage stelle. Ja, und das heißt ja entweder, ich weiß etwas nicht, möchte es aber gerne wissen, oder ich brauche eine Information, um in einem anderen Kontext handlungsfähig zu sein. Oder ich lasse einen kleinen Versuchsballon starten, um zu verstehen, ob dieses Team genügend Kontextwissen hat, um weiterhin eigenständig Entscheidungen treffen zu können. Aber es verändert die Art und Weise der Interaktion. Und ich glaube, es ist dann eine wichtige Herangehensweise, klar zu machen, in welcher Rolle man unterwegs ist. Frage ich kontrollierend und auch dazu.
Auch das darf ja mal sein.
Das muss auch manchmal sein. Ja. Oder frage ich eruierend aus vollkommen legitimen Gründen, die sehr, sehr mannigfaltig sein können.
Ja, spannend. Und wenn man jetzt guckt auf die Mitarbeitenden, ich habe irgendwie so noch in Erinnerung, ja, das teilt sich so ein bisschen auch da in die einen, die profitieren von der Veränderung, die anderen tun sich damit schwer, weil es vielleicht eben, wie du gerade sagst, nicht zur Persönlichkeit führt, aber vielleicht auch, ja, ist es auch eine Hauffrage, weiß ich nicht genau. Was passiert da jetzt in dieser normalen Mitarbeiterschaft? Und ja, wir haben eben auch schon drüber gesprochen, vielleicht schmeiße ich es mal direkt mit rein. KI ist jetzt auch nicht gerade der große Gleichmacher, sondern hat jetzt auch noch Einfluss. Das kommt jetzt nochmal massiv mit rein. KI und Führung ist ja durchaus ein Thema, aber eben auch aus Sicht der Mitarbeitenden. Was verändert sich da?
Ja, spannende zweiteilige Frage. Ich versuche mal kurz auf den ersten Teil einzugehen, ohne umfassend antworten zu können. Und das ist sicherlich geprägt durch meinen Blick auf unser Team. Und ich hatte ja am Anfang erwähnt, dass wir ein Team sind, was über chemisch-technologisches, biotechnologisches Know-how auf signifikantem Expertiseniveau verfügt. Die Einladung und Aufforderung an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in ihrem Umfeld zu wirken, hat viele, auch eher introvertierte Kolleginnen und Kollegen, befähigt, wirksamer zu werden. Weil ihr Beitrag auf einmal auf jeden Fall gefühlt, aus meiner Sicht auch faktisch, eine höhere Rolle spielte. Und nicht die Fähigkeit, in einem komplexen Unternehmenssystem manövrieren zu können. Es gibt oft die Aussage, dass DSO eher den Typus des Extrovertierten auf schnell netzwerkbildenden Mitarbeiter oder Mitarbeiterin bevorteilt, das würde ich in dieser Eindeutigkeit nicht so sehen. Ja. Wenn es um Netzwerkbildung geht, neue Verbindungen zu schaffen, auch eigenständig Verbindungen zu schaffen, dann stimmt das sicher. Ja. Aber für ein Team wie unseres sehe ich auch den anderen Aspekt und Effekt. Mhm. So. In Summe kann man sagen, dass natürlich diese Herangehensweise, dass wir unsere Teams und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Teams auffordern, quasi wirksamer zu werden und selbst wirksamer zu werden, und nicht nur selbst wirksamer zu werden, sondern selbst wirksamer zu werden, ein diverseres Profil an Verhalten erzeugt, was aus der Sicht der Führungskraft nicht immer einfach zu handhaben ist. Also es ist einfach bunter und das ist, so wie es mit Diversität immer ist, ne? Diversität trägt zur Lösungsfindung bei, erhöht aber auch die Komplexität. Und wir sehen ein bunteres Verhalten. Netto sicherlich, sonst würden wir sicherlich Veränderungen vornehmen, absolut positiv. Aber eben netto positiv und man hat beide Aspekte. So, und jetzt sprachst du künstliche Intelligenz und der Einsatz von künstlicher Intelligenz in unserem Arbeitsalltag an. Und da stellt sich, was heißt künstliche Intelligenz in unserem Arbeitsalltag? Da steht die Grundfrage im Raum, können Systeme der künstlichen Intelligenz intelligent mit der menschlichen Expertisefähigkeit verbunden werden, sodass diese Expertise mannigfaltiger, produktiver oder weniger ressourcenlimitiert ist. Und da sehen wir, und ich bleibe da ein bisschen vorsichtig, aber da sehen wir, weil es erste Beobachtungen sind, den Effekt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Freiheitsgrade, die ihnen DSO in der Ausgestaltung ihrer individuellen Wirksamkeit gibt, dass die Kolleginnen und Kollegen, die das technologisch mit Möglichkeiten, die durch künstliche Intelligenz eröffnet werden, kombinieren, dass wir an vielen Stellen eine überproportionale Verschiebung oder Erhöhung ihrer individuellen Produktivität sehen. Mhm. Was zu einem breiteren Spektrum an Produktivitäts- oder an Wirksamkeits-
Unterschieden führt.
In Teams führt.
Ja.
Das ist eine relativ neue Beobachtung, die wir machen. Wenn man rückwärts guckt, vielleicht gar nicht so überraschend. Wenn man mittendrin steckt, doch überraschend. Und vor allen Dingen überraschend, wie schnell und wie plötzlich das kommt. Und zu welchen Veränderungen das auch in Teamdynamiken führen kann. Mhm. Wenn auf einmal die Wirksamkeit eines einzelnen Teammitglieds durch die Inanspruchnahme dieser Unterstützung durch künstliche Intelligenz weit über das Maß hinaus wächst, was man durch Fleiß oder Arbeitszeit erreichen könnte, also oder durch Erfahrung oder Vorbildung. Also wir sehen andere Hebel in der Wirksamkeit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Mhm. Und nochmal auf DSO zurückzuführen, wir haben ja Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgefordert, reflektierend über sich selbst ihre eigenen Fähigkeiten einzusetzen. Und jetzt sehen wir ein breiteres Spektrum, welche Fähigkeiten eingesetzt werden. Und darauf werden wir neue Antworten finden wollen und müssen.
Ja, genau, weil die Mitarbeiter eben jetzt das alles einsetzen und auf einmal, ja, wie du sagst, die Spanne der Leistungsfähigkeit oder des Outputs eigentlich oder der Ergebnisse, der Wirksamkeit, des Erfolges, je nachdem, aus welcher Perspektive man guckt, sich verändern. Und dann eben die große Frage ist, wie bewerte ich das dann aus Führungssicht? Wie bezahle ich das vielleicht auch möglicherweise aus Führungssicht? Also da ergeben sich jetzt durch diese Dynamik, die ihr losgetreten habt, auf einmal völlig neue Fragen.
Absolut. Und wenn wir nochmal zurückgehen, haben wir das am Anfang unserer DSO-Reise gesehen oder gewusst?
Hm.
Also das wäre jetzt eine absolute Fehlbehauptung zu sagen, ja. Liefert uns diese Herangehensweise die Chance, damit offen, ergebnisoffen und kreativ umzugehen? Ja.
Hm.
Können wir das in offener diskutieren als in hierarchischen Systemen? Auf jeden Fall.
Hm. Ja, und aus Organisationsentwicklungssicht, wir würden ja immer sagen, wenn du einmal die Lernfähigkeit tief in die Organisation implementiert hast, dann kannst du ja immer wieder am System arbeiten, kannst es immer wieder anpassen, kannst es immer wieder adaptieren.
Ja.
Das ist sozusagen die große Chance, die ihr habt, solange das sozusagen erhalten bleibt und man offen lernen kann und nicht nur zum Schein lernt, ist sozusagen diese Adaptivität, diese Dynamik, die da ja als Versprechen am Anfang stand, möglicherweise auch noch weiter gut ausbaufähig. Ja, wir sind am Ende unserer Zeit angekommen. Markus, vielen Dank für diesen Einblick in den aktuellen Stand.
Ja, danke für den Austausch, Holger.
Und dann würde ich sagen, wir hören, wir sehen uns. Du bist auch auf unserer Zukunftstagung am 18. September.
Ja.
Und auch da gibt es noch weitere Informationen und weitere Austauschmöglichkeiten. Bis dahin.
Danke dafür.
Tschüss.
Tschüss.